Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Ich begrüße Leni hier im Programm, im Studio sozusagen virtuell. Ja, was sind die großen Themen, was beschäftigt? Zu reden gegeben hat sicherlich diese Intervention des deutschen Kanzlers Friedrich Merz in der Financial Times und den russischen Vermögen, die nun definitiv eingesackt werden sollen. Wie siehst du das?
Ja gut, das ist ein klassischer Merz. Er fällt immer wieder durch überraschende, wie nennt man im Englischen, U-Turns, also 180-Grad-Wenden aus. Eigentlich waren die Deutschen absolut kritisch zu dieser Maßnahme. Hintergrund: Russland hat Währungsreserven im Laufe der Jahre angehäuft und diese Währungsreserven zum Teil in Euro investiert. Und dann liegt das Geld eben bei Clearing-Instituten. Und der Marktführer auf der Welt ist Euroclear, das sitzt in Brüssel. Und darauf hat die EU sozusagen Zugriff. Und da liegen knapp 194 Milliarden, die wurden eingefroren nach dem Angriff von Putin. Dass sie eingefroren werden, ist bereits eine Besonderheit. Das hat es im Kalten Krieg mit der Sowjetunion schon so nicht gegeben. Dass sie dann genommen werden sollen, also wenn man es ganz brutal ausdrückt, das heißt ja gestohlen werden. Also rein formal gehört ja nun mal Russland, dieses Geld, wie immer man dazu stehen mag. Das ist ein großer Schritt. Davor hat Deutschland immer gezögert, und zwar auch auf Raten der Europäischen Zentralbank, die natürlich Angst haben, dass der Status des Euros als Reservewährung darunter massiv leidet. Nach dem Motto, wenn wir es heute den Russen wegnehmen, dann stellt sich jeder die Frage, wann nehmen sie es morgen mir weg, wenn die EU oder die Europäer sauer auf mich sind, China, irgendwelche anderen Länder der Welt. Darum ist das ein großer Schritt. Den musst du natürlich in Zusammenhang sehen mit Donald Trumps vermeintlichem Kurswechsel, der ja eigentlich ganz salopp auf typisch Trumpsche Art den Europäern und der Ukraine gesagt hat, ja, also Frieden will ja gar keiner, habe ich den Eindruck, auf den Putin bin ich sauer, aber der soll erstmal sehen, dass er mit seinem Militär überhaupt mal was auf die Reihe bekommt. Und Ukrainer, ja, dann erobert das doch alles zurück, wenn ihr das nicht hergeben wollt. Ich unterstütze euch dabei, ich liefere euch Waffen gegen Barzahlung natürlich. Europäer, ihr seid zuständig für die Details. Da muss ja Panik ausgebrochen sein im Berlin, Paris, London, weil alle drei dieser großen Akteure, die ja gerne auf der Weltbühne Führung zeigen wollen, sind pleite. Die Engländer, das sieht man am Pfundkurs, solltest dir mal die Entwicklung des Schweizer Frankens da angucken. Also der Urlaub in London wird immer günstiger, Roger, aus Schweizer Sicht zumindest, selbst aus Euro-Sicht. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, die Franzosen stehen mit dem Rücken zur Wand und die Deutschen, trotz ihrer Sondervermögen, haben es auch geschafft, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Es ist kein Geld mehr da. Mhm. Aber Trump hat gesagt, wir sind nicht mehr für die Finanzierung zuständig, jetzt müssen die Europäer ja das Geld irgendwo herholen. Sicher nicht von ihren Bürgern. Also kommt man jetzt auf die brillante Idee, wir gucken doch mal, ob dieser böse Putin bei unserer Hausbank Euroclear zufällig eine große Einlage geleistet hat, ja, dann nehmen wir die.
Aber es zeigt doch, dass die Notlage, die finanzielle Situation, die leeren Kassen, das führt jetzt einfach zu einem Verhalten, was bis vielleicht vor noch nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen wäre. Was hörst du so aus Kreisen? Du bewegst dich auch unter Unternehmern, auch wohlhabenden Leuten, die natürlich auch immer fürchten, dass eben, wenn dann die Russengelder einmal verbrannt sind, dann braucht es wieder Neues. Glaubst du, ist das der Beginn einer großflächigen Enteignungswelle oder massiven Besteuerungswelle jetzt in Deutschland, in der EU? Also muss man sich da ganz warm anziehen. Auch in der Schweiz gibt es ja diese Juso-Initiative mit Erbschaftssteuern. Wir merken, dass da die Hemmungen, Geld zusammenzuraffen jetzt durch den Staat, diese Hemmungen, die lassen nach.
Ja gut, in Frankreich läuft gerade die Diskussion. Und zwar um eine 2%ige Vermögenssonderabgabe für Vermögen, glaube über 100 Millionen. Das wird jetzt ernsthaft diskutiert, ob es jetzt welcher Betrag es auch immer ist. Macron hatte ja damals die Vermögenssteuer abgeschafft im Rahmen seiner Frankreich ist ein Land für internationale Investoren. Und sein neuer eingesetzter Ministerpräsident verhandelt, man möchte schon fast sagen, verzweifelt mit den Linken, überhaupt irgendeine Art von Stabilität zu erzeugen. Und das, irgendetwas in die Richtung könnte der Preis sein. Ich glaube jetzt weniger, dass diese Russland-Beschlagnahmung, das ist jetzt weniger etwas, was, sagen wir mal, Privatinvestoren, was sie persönlich betrifft, verunsichert. Da ist die allgemeine Erkenntnis, dass die drei großen Länder Europas finanziell ja ratlos sind, um es höflich zu formulieren. Mehr die Sorge, in Deutschland sowieso. Überall, sagt man inzwischen, überall. London, 2.500 wohlhabende Menschen haben London im letzten Jahr verlassen, seit die Labour-Regierung da aktiv geworden ist. Das, was hier passiert, ist mehr von politischer Relevanz dahingehend, ob, sagen wir mal, Euroclear ist, das muss man einfach im Hintergrund wissen, ist die Nummer eins im Zahlungsverkehr weltweit und in der Lagerung von Wertschriften. Du musst ja irgendwo, wenn du jetzt als Land dir etwas kaufst, musst du es ja auch irgendwo hinlegen. Kannst du es ja nicht unter die Matratze in Peking legen. Also liegt es, wenn du Euros hast oder auch andere westliche Währung, dann bei Euroclear. Es ist ein absolutes Tabu, das nicht einmal während des Kalten Krieges gebrochen wurde. Das hat man nur mit sogenannten, ja, Nichtstaaten, oder sagen wir mal Nordkorea oder dem Iran, da hat es so etwas gegeben. Aber dass du einem, sagen wir mal, gleichwertigen oder einer anderen Großmacht das Geld von ihren Konten nimmst, das ist schon ein Riesenschritt, dass überhaupt eingefroren wurde. Warum ist der Goldpreis seit Februar 2022 von 1.700 auf 3.700 gestiegen? Hauptsächlich, weil Zentralbanken Gold kaufen statt Dollar oder Euros. Und das wird eine solche Aktion, so sie denn stattfindet, sicher beschleunigen. Übrigens, am lustigsten an der Geschichte ist, dass Merz geschrieben hat, der Auftrag an die Europäische Union, also die Experten in der Kommission, ist, einen legalen Weg zu finden, sich das Geld unter den Nagel zu reißen. Das ist natürlich für mich das Traurigste an der Geschichte, dass sie auch noch so tun, als ob es einen legalen Weg gäbe. Das müsste eigentlich die UNO beinhalten. Aber da kriegst du ja keinen Beschluss, weil Russland und China ein Vetorecht haben. Das ist, also dann soll man wenigstens zugeben, wir nehmen wir das Geld jetzt einfach weg und geben es den Ukrainern. Aber sie arbeiten an ganz komplexen Strukturen nach dem alten Motto der APO, legal, illegal, scheißegal.
Ganz interessant. Und das ist natürlich gerade auch aus, sage ich mal, in der deutschen Geschichte gibt es ja auch eine Tradition, wie der Staat immer wieder legale Wege gefunden hat, den Leuten, damals natürlich auch seinen Bürgern, das Geld wegzunehmen. Das nächste Thema, das wir ansprechen müssen, das sehr zu reden gibt in den Medien, ich sehe es jeden Tag fast in den Schlagzeilen der Financial Times mit dieser Firma Nvidia und daneben OpenAI, und da sind ja riesige Transaktionen sind jetzt da passiert in einem Bereich, wo Europa abgehängt ist, nicht wahr, bei den Chips wie auch bei der künstlichen Intelligenz. Kannst du da etwas erklären, warum das mit solcher Vehemenz beobachtet wird, warum das so zuvorderst in den Schlagzeilen steht, Financial Times habe ich gesehen, Wall Street Journal, überall Nvidia, Nvidia auf allen Kanälen.
Naja, also ich bin ja bis heute auf einen meiner Söhne sauer, der vor 7 Jahren oder 8 Jahren einen Computer selbst zu bauen, das Geld von mir zu Weihnachten geschenkt gekriegt hat und dann auf eine Firma stieß, die Nvidia heißt und für Gamer die schnellsten Chips entwickelt hat, die kein Mensch damals kannte. Und er hat mir nicht gesagt, die Aktien zu kaufen. Nvidia, die noch vor 7, 8 Jahren eine unbekannte Firma war, ist heute die Nummer 1 der Welt mit, je nachdem, wie gerade die Tageslaune ist, Bewertung um die 4 Billionen, also 4.000 Milliarden US-Dollar, wertvollste Firma der Welt. Sie produzieren die Chips, die im Grunde genommen, wie man möchte es mit Goethe sagen, die KI-Welt im Innersten zusammenhält, also die diese Datenzentren betreibt, in die wiederum Milliarden, also allein in diesem Jahr 400 Milliarden in Investitionen gehen. Aber jetzt wird's noch lustiger. Also da ist diese große Story. Alle unsere Kinder kennen das, weil sie damit inzwischen, Roger, ihre Hausaufgaben machen. Einige Studenten sollen auch ihre Uniklausuren damit erstellen. ChatGPT von OpenAI. Und jetzt beteiligt sich also Nvidia, und wir reden hier nur über große Beträge, nicht? Das ist hier nicht Europa, die müssen den Russen 190 Milliarden klauen, um die Ukraine am Leben zu halten. Nein, wir reden hier von Amerika, da geht's grundsätzlich um viel Geld. Also Nvidia beteiligt sich mit 100 Milliarden an OpenAI, der Mutterfirma von ChatGPT. Und im Gegenzug verpflichtet sich ChatGPT für 100 Milliarden Chips von Nvidia zu kaufen. Also wir sind jetzt in der Kreislaufwirtschaft angekommen.
Tauschhandel.
Das ist auch so eine Art Tauschhandel. Aber es wird ja noch schöner. Nvidia beteiligt sich jetzt an seinem Hauptkonkurrenten Intel ebenfalls. Ich glaube, das ist aber nur Taschengeld mit 5 Milliarden, nachdem sich ja auch Donald Trump bereits mit dem Staat daran beteiligt hat. Also hier entstehen Beteiligungs- und Geldaustauschkreisläufe, die unsere kleinkarierten europäischen Vorstellungen, ja, wo sowieso kaum noch Geld in der Kasse ist, bei weitem übertreffen. Die Diskussion in der internationalen Presse ist natürlich so ein bisschen die Erinnerung an, vielleicht kannst du da, hast du das auch noch im Kopf, die meisten von uns haben ja traumatische Erinnerungen an den Dotcom-Blasen-Crash von 2000. Erst stieg alles ins Unermessliche, stratosphärenähnliche Bewertungen, und danach kollabierte der Aktienmarkt dann in wenigen Monaten. Das ist die große Diskussion zwischen den Marktoptimisten, die sagen, wir stehen am Ende, Anfang einer Revolution, AI, Quantum Computing ist das neue Thema. HSBC hat gesagt, sie haben jetzt den funktionsfähigen Quantencomputer für die Finanzwelt. Also da sind die Optimisten, und die Pessimisten sagen, die Bewertungen sind so hoch wie nie zuvor. Jetzt fangen die schon an, das Geld untereinander auszutauschen. So eine Art Monopoly-Geld, das kann ja nicht gut ausgehen. Das ist die Diskussion, die in den angelsächsischen Blättern hin und her wallt.
Und was glaubst du?
Ich glaube, dass der Markt, ich bin der Optimist, der zum Pessimismus neigt. Das heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese technischen Revolutionen unser Leben verändern werden, dass unsere Kinder vielleicht auf eine Art und Weise, was den Arbeitsmarkt betrifft, wie es uns nicht immer gefallen wird, Studiengänge überflüssig macht, aber die Produktivität und damit das Wirtschaftswachstum massiv erhöhen wird. Ich glaube aber, dass zwischen heute und dieser Brave New World, dieser wunderschönen neuen Welt, immer ein paar Räder abfallen. Das war in der Menschheitsgeschichte immer so. Ich halte das auch für Exzesse, die da gerade stattfinden. Und jetzt kann man zu Trump stehen, wie man will. Seine Rede, ich meine, er muss ja immerhin sagen, da sie ja spontan gehalten wurde, damit ich ja die technischen Möglichkeiten weggenommen hat, ist ja dieses Amerika steht vor dem goldenen Zeitalter. Also das Pompöse hat wieder Einzug gehalten. Und meistens, Roger, wenn es zu pompös wird, dann ist der Icarus-Moment.
Okay, vom Goldrausch bis zum Kater hat man ja alles schon durchexerziert. Ist ja auch faszinierend in den USA. Man muss einfach schauen, dass man im richtigen Moment der Fieberkurve dabei ist. Es gibt einen Amerikaner, der sich auch geäußert hat. Das ist ebenfalls in die Schlagzeilen gekommen in den letzten Tagen. Und zwar ein Mann aus der Old Economy. Und zwar ein hoch angesehener Warren Buffett.
Yeah.
Der hat Äußerungen getätigt, so nach der Art, ja, wir sind in der Blase, also wir sind jetzt da nicht in der, im goldenen Zeitalter, sondern eher geht in den Bunker, zieht die Köpfe ein und vergrabt euer Geld im Garten. Warren Buffett, seine Warnung, wenn es denn eine war, wie hast du das gesehen, wie muss man das einschätzen in dieser ganzen Gemengelage?
Sagen wir es mal so, ich bin zwar noch 30 Jahre jünger als Warren Buffett, der ja auch erst, glaube ich, mit 94 vor wenigen Monaten entschieden hat, dass er in Pension geht. Vielleicht ist der Ratschlag alter Männer manchmal ja auch ganz ernst zu nehmen, oder älterer Menschen, um das jetzt genderneutral zu formulieren. Da steckt ja gerade bei ihm eine wahnsinnige Lebenserfahrung drin. Mir geht es in diesem Punkt, ich kann es nicht anders sagen, wie Warren Buffett. Ich verstehe die und sehe die Möglichkeiten, aber die Bewertungen sind so hoch, die Milliardenbeträge gigantisch. Mich erinnert das, was gerade passiert, so ein bisschen an diese Zeit, als die Eisenbahngesellschaften, also dieser große Goldrausch des 19. Jahrhunderts, im Wettbewerb miteinander nebeneinander Eisenbahngleise verlegt hat, um Marktanteile zu gewinnen. Und diese hunderte Milliarden, die in diese Datacenter gehen, das hat so etwas davon. Und ich glaube an die Zukunft von AI, ich glaube auch Quantum Computing, also ich glaube, das wird unser Leben verändern, jenseits unserer Vorstellungskraft und wahnsinnige ökonomische Möglichkeiten öffnen. Aber da läuft gerade also etwas heiß. Da bin ich Warren Buffetts Meinung.
Und es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Letztlich ist das ja alles Automatisierung, wie man das in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder gesehen hat. Und das gibt natürlich sowohl große Gewinne, dann gibt es Verlierer, dann muss wieder ein Gleichgewicht gefunden werden. Also interessant, nichts Neues unter der Sonne.
Zynischer Kommentar zu deiner Branche, da ja in den Mainstream-Medien ja auch jeder von den anderen abschreibt, kannst du dir ja auch demnächst gleich durch ChatGPT geschriebene Artikel ersetzen, dann brauchst du gar keine Journalisten mehr.
Ja, ja, klar, das passiert ja zum Teil sogar schon. Ich hatte gestern war das Filmfestival von Zürich, die Premiere, da hatte ich die Gelegenheit, mit der Financial Times-Korrespondentin Mercedes Rühl mich etwas zu unterhalten. Da sind natürlich zwei Themen, die möchte ich am Schluss noch reinnehmen, letzten Minuten. Da sind zwei Themen aufgepoppt. Das eine, die UBS, der Knatsch jetzt mit dem Staat, die PR-Kampagne kann man sagen, ja, die UBS, die da ins Ausland geht, Colm Keller und Sergio Ermotti, da die beiden Chefs, Präsident und CEO, scheinen etwas in diese Richtung zu drücken und da entsprechend die Politik unter Druck setzen zu wollen. Auf der anderen Seite das zweite Thema, was jetzt einfach diese Korrespondentin beschäftigt, das Thema ist, du, was ist bei euch eigentlich in der Schweiz los? Credit Suisse abgestürzt, bei Nestle habt ihr dieses Debakel und so und jetzt dieser Knatsch mit der UBS. Also vielleicht zwei Fragen an dich. Wie siehst du diesen Streit zwischen dem Staat Schweiz und der UBS? Und zweitens vielleicht noch eine etwas darüber hinausgehende Einschätzung zu diesen kränkelnden Konzernen beziehungsweise kürzlich entschlafenen, verstorbenen Konzernen.
Die UBS erpresst den Schweizer Staat, Punkt. Das Problem UBS haben wir ja zu Genüge hier diskutiert. Ich halte es bis heute einen Fehler, was damals bei der Credit Suisse-Transaktion passiert ist, also dieser größte Vermögenstransfer aller Zeiten zugunsten der UBS. Dankbarkeit zeigt sich dem Schweizer Staat für dieses Geschenk gerade nicht. Aber um es noch in einem Satz zusammenzufassen. Wenn die Schweizer Regierung bei den Verhandlungen mit der UBS der UBS erlaubt hat, gegen jeden vernünftigen Rat, den einzigen ernstzunehmenden inländischen Konkurrenten, nämlich das Inlandsgeschäft der Credit Suisse, was kerngesund war und zu keiner Zeit irgendwie in seiner Existenz bedroht war, einfach zu liquidieren, um danach die einzig übrig gebliebene, sagen wir mal, relevante inländische Geschäftsbank mit halbwegs internationalem Zuschnitt zu sein, die sich dann natürlich erpressbar gemacht hat, dem kann man nicht helfen.
Interessant, interessante Beobachtung. Ich glaube, das ist so noch nie formuliert worden in dieser Klarheit. Vielen Dank, interessant. Ja, jetzt vielleicht noch eine Einschätzung, etwas darüber hinausgehend. Eben Nestle, diese Probleme da und generell etwas, die Schweizer, die Konzernwirtschaft, müssen sich Sorgen machen?
Also sagen wir mal so, die Financial Times Korrespondentin, Repräsentantin einer Zeitung, deren Hauptsitz in London ist, möchte ich fast sagen, Mann, wenn ihr unsere Probleme hättet, dann ging's euch gut. Natürlich gibt's Fehlverhalten wie Nestle oder was da auch immer passiert ist, ich kann's nicht beurteilen, steht mir auch nicht an. Natürlich gibt's unternehmerische Fehlentscheidungen, die viel länger zurückgehen bei Nestle. Das ist ja der Hauptgrund, warum der Aktienkurs seit Jahren so leidet. Natürlich gibt es Fehlentscheidungen, hat's bei der Credit Suisse gegeben. Ich würde mir jetzt mal die Entwicklung des Schweizer Franken anschauen und dann würde ich sagen, also der Zinssatz der Schweizer Franken steigt und steigt, die Zinsen in der Schweiz sind bei 0%, die Zinsen in England laufen auf 5%, der Staat hat keine Ahnung mehr, wie er sich refinanzieren soll. Die Budgetdiskussionen um November verursachen bereits jetzt grenzwertige Panik, der Pfund fällt und fällt und fällt. Also Nestle ist natürlich ein großes Problem, klar. Okay. Sorry. Ich muss sagen, gerade wenn es einem gut geht, dann merkt man doch wenn dann irgendwo es kneift, in meinem Alter kommt das öfter vor in den Gelenken, sagt man schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Altersbeschwerden. Okay, Leonhard, vielen herzlichen Dank für die luzide Fahrt durch diese luzide Tour d'Horizon hier am Morgen bei den Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Vielen herzlichen Dank, schöne Woche und ich freue mich schon auf die nächste Standortbestimmung.
Danke, tschüss.